Swedenborg empfing niemals in seinem Zimmer Besuche von Personen des anderen Geschlechts, ohne einen seiner Domestiken zu sich hereinzurufen. Wenn, was häufig der Fall war, Frauen, besonders trauernde Witwen, zu ihm kamen, die den Zustand ihrer Männer in der anderen Welt wissen wollten, oder andere, die ihn für einen Wahrsager hielten, der verborgene Dinge wie Diebstähle und dergleichen offenbaren könnte, musste immer jemand dabei gegenwärtig sein.
Denn,
sagte er,
Frauenzimmer sind listig. Sie können vorgeben, dass ich ihre nähere Bekanntschaft suche. Und außerdem weiß man, dass solche Leute verkehren und verdrehen, was sie hören und nicht begreifen.
Weshalb er Personen, die ihn solcher Dinge wegen aufsuchten, sehr oft ernst abwies. Sonst weiß man auch, dass Swedenborg in seiner Jugend eine Geliebte gehabt hatte, die er aufgab, weil sie ihm untreu wurde. Übrigens findet sich in seinem Leben nicht die geringste Spur einer unordentlichen Liebe. Swedenborg bediente sich keines Abschreibers, sondern seine Arbeiten wurden aus seiner Handschrift abgedruckt. Diese war zwar in seinem Alter schwer zu lesen, allein er sagte doch, dass sowohl die englischen als die holländischen Setzer sie lesen könnten. Gegen die meisten seiner geistlichen Schriften ist zu bemerken, dass sie von Druckfehlern wimmeln, welches Übel nach Swedenborgs Versicherung davon herrührte, dass der Buchdrucker auch die Besorgung der Korrektur übernommen hatte. Weil Swedenborg in seinen jungen Jahren am wenigsten an die Beschäftigung seines Alters dachte, so kann man leicht denken, dass er nicht nur ein gelehrter Mann, sondern auch ein Kavalier nach der Sitte seiner Zeit war. Denn ein Mann von so ausgezeichneter wissenschaftlicher Bildung, der durch seine Schriften, seine Reisen und seine Sprachkenntnisse sich eine europäische Berühmtheit erworben hatte, musste natürlich solche Eigenschaften besitzen, die ihn zu jener Zeit, die man jetzt die Ernste nennt, in Gesellschaften geehrt und angenehm machen konnten. Und so war er auch bis zum höchsten Alter, nämlich heiter, fröhlich und artig im Umgang. Doch zeigte seine Physiognomie die ungewöhnlichen Züge, die nur bei großen Genies hervorleuchten. Wie er in fremden Ländern angesehen war, weiß ich nicht. Dass er aber zu Stockholm besonders von Personen, die seine Schriften nicht lesen konnten, sondern ihn nur zufällig in Gesellschaften trafen oder sonst von ihm erzählen hörten, geachtet wurde, ist vielleicht nicht uninteressant zu wissen. Die seine Schriften verstehen, beurteilen ihn ganz anders als die, welche sie nicht verstehen. Und bemerkenswert ist auch, dass die meisten, die seine Bücher lesen, mehr oder weniger seine Anhänger werden, obgleich sie sich aus Furcht vor den Juden, aus mehreren vielleicht annehmbaren Gründen, nicht öffentlich als solche ankündigen. Sie geben zu, dass mit Ausnahme der Denkwürdigkeiten und der Gesichte viel Gutes in seinen Schriften zu finden sei, weil er ein nach Gottes Willen und Geboten eingerichtetes und erneuertes Leben fordert, das sich in Vermeidung der Sünde und in Liebe zu Gott und dem Nächsten äußert. Als einmal ein Verbrecher nach dem Richtplatz geführt wurde, um dort enthauptet zu werden, war ich gerade bei Swedenborg und fragte ihn, wie ein solcher im Augenblick seiner Hinrichtung sich befinde. Swedenborg antwortete:
Wenn ein solcher sich auf den Block niederlegt, ist er schon außer sich. Wie der Geist nach der Enthauptung in die geistige Welt eingeht, sieht er sich leben, sucht bald zu entkommen, ist in Erwartung des Todes und sehr erschrocken. Denn im letzten Augenblick denkt keiner an etwas anderes als an die Seligkeit des Himmels und an die Unseligkeit der Hölle. Endlich kommt ein solcher in die Gesellschaft guter Geister, die ihn belehren, dass er wirklich gestorben sei. Hierauf wird er den Neigungen seiner Begierden überlassen, die ihn bald zu dem Ort, da er ewig bleiben wird, hinführen.
In Swedenborgs Beschreibung des Himmels und der Hölle wird umständlicher von dieser Verwandlung gehandelt. Swedenborg fügte noch bei,
dass ein im Bösen bestärkter Mensch, den das Gesetz und das Beil plötzlich von der Erde wegreißen, für immer und ewig böse werde, weil seine Bekehrung eine erzwungene sei und nicht aus freiem Willen hervorgehe, den doch Gott in der Bekehrung fordere. Denn hätte das Verbrechen ihn nicht in das Gefängnis geworfen, in dem er den Tod sich bevorstehen sieht, so hätte er nicht einmal seine Gedanken, noch weniger aber sein durch ein böses Leben verstocktes Herz zu Gott gewendet. Wenn ein solcher sieht, dass er in jener Welt lebe wie in dieser, so stürzt er sich mit Heftigkeit in die Ausübung aller der bösen Taten, die er in der Welt begangen hatte, und bringt sich also schnell in die Hölle, mit deren Geistern er schon auf Erden vereinigt war. Ganz anders verhält es sich mit denen, die zwar wegen eines Verbrechens hingerichtet werden, dass sie in der Trunkenheit, im Zorn, in der Übereilung oder sonst in der Heftigkeit der Leidenschaft verübt, aber nicht mit Vorbedacht begangen hatten. Solche bereuen bitter ihre Missetat, und wenn sie nicht in ihrem übrigen Leben sich wieder Gottes Gebote bestärkt hatten, werden sie nach dem Tode glückliche und selige Geister.
Als ein gewisser Prediger in Stockholm starb, der seiner Beredsamkeit und seiner pathetischen Predigten wegen die Kirche immer voll Zuhörer hatte, fragte ich Swedenborg, ob derselbe sich nicht in einem seligen Zustand befinde.
Dieser,
sagte Swedenborg,
fuhr gerade zur Hölle und ist in der Gesellschaft der Heuchler, denn nur auf der Kanzel war er geistlich, sonst aber stolz auf seine Naturgaben und sein irdisches Glück, ein hochmütiger Mann. Nein, nein,
setzte er hinzu,
dort hilft keine Verstellungs- oder trügerische Kunst, denn dergleichen verschwindet mit dem Tod und der Mensch zeigt sich unwillkürlich gut oder böse.
Der holländische Gesandte Maud Will starb zu Stockholm. Von seiner Witwe wurde einige Zeit nachher eine beträchtliche Geldsumme gefordert, von der die Frau wohl wusste, dass sie schon bezahlt worden war. Endlich fand die Frau die Quittung unter den Papieren ihres Mannes. Nun erzählte man überall in der Stadt, dass Swedenborg mittels eines Gespräches mit dem verstorbenen Marteville zum Fund beigetragen habe. Ich fragte Swedenborg darüber und er sagte, dass die Frau bei ihm gewesen sei, den Vorfall erzählt und er ihr sein Wort gegeben habe, falls er Herrn Marteville in der Geisterwelt treffe, ihm die Sache zu melden.
Dies geschah,
so fuhr Swedenborg fort,
und der Gesandte erwiderte mir, dass er selbigen Abend in sein Haus kommen wolle, um nach der Quittung zu sehen. Ich aber bekam keine andere Antwort an die Witwe. Nachher habe ich gehört,
fügte Swedenborg noch hinzu,
dass sie das wichtige Dokument seither gefunden habe. Sonst habe ich keinen Teil an der Sache genommen.
Es ging ein Gerücht, dass der Witwe geträumt habe, sie spreche mit ihrem Mann, der ihr sagte, wo das Papier in seinen ehemaligen geheimen Behältnissen zu finden sei. Und hier folgt eine Anmerkung aus einem Brief des zweiten Gemahls jener Witwe. Ungefähr ein Jahr nach dem Tode des Herrn von Marteville fiel es meiner Gemahlin ein, den berüchtigten, man sieht aus diesem sehr unpassenden Epifton, dass der Erzähler kein Anhänger Swedenborgs war, also den berüchtigten und berühmten Herrn Swedenborg, der damals ihr Nachbar in Stockholm war, zu besuchen und so ein seltsames Wunder des menschlichen Geschlechts näher kennenzulernen. Sie teilte ihre Neugierde mehreren Damen mit und die Partie wurde auf einen gewissen Tag festgesetzt. Die Damen wurden sämtlich angenommen. Herr Swedenborg empfing sie in seinem sehr schönen Garten und in einem prächtigen Salon, der gewölbt und oben in der Mitte des Daches mit einem Fenster versehen war, wodurch er, seinem Vorgeben nach, sich oftmals mit seinen Freunden, den Geistern, unterhielt. Unter anderen Gesprächen fragte meine Gemahlin, ob er den Herrn von Martville nicht gekannt, welches er mit Nein beantwortete, weil er zu der Zeit, als dieser Herr am schwedischen Hofe gestanden, sich fast beständig in London aufgehalten. Beiläufig muss ich hier anführen, dass die Geschichte von den 25.000 holländischen Gulden ihre völlige Richtigkeit soweit hat, dass meine Gemahlin desfalls in Anspruch genommen war und keine Quittung aufweisen konnte. In gedachter Gesellschaft wurde indes von alledem nichts erwähnt. 8 Tage nachher erscheint der selige Herr von Martin meiner Gemahlin im Traume und bezeichnet ihr einen Ort in einer englischen Schatulle, wo sie nicht allein die Quittung, sondern auch eine Haarnadel mit 20 Stück Brillanten, welche man ebenfalls für verloren hielt, finden würde. Dies war ungefähr 2 Uhr nachts. Voller Freude steht sie auf und findet alles an der bezeichneten Stelle. Sie begibt sich wieder zur Ruhe und schläft bis des Morgens um 9 Uhr. Gegen 11 Uhr lässt sich Herr von Swedenborg anmelden. Seine erste Erzählung, ehe er von meiner Gemahlin ein Wort erfahren, war, er habe in der vergangenen Nacht unterschiedliche Geister und darunter auch Herrn von Martville gesehen. Er hätte gewünscht, mit selbigem sich zu unterreden. Der Herr von Martville habe aber solches aus dem Grunde abgeschlagen, weil er zu seiner Gemahlin müsse, um selbiger etwas Wichtiges zu entdecken, da er alsdann aus der Gesellschaft, worin er ein Jahr hindurch gewesen, austreten und in eine weit glücklichere übergehen werde. Soweit der Bericht des zweiten Gemahls der Frau von Martville. Swedenborg war einmal bei einer gewissen hohen Person, der Königin Luise Ulrike, die ihn fragte, ob er ihren verstorbenen Bruder, den Prinzen von Preußen, treffen und erfahren könne, was beide hohen Personen über eine gewisse Sache miteinander gesprochen hätten. Swedenborg willigte ein und kam einige Tage nachher wieder, um die Antwort in Gegenwart eines sehr vornehmen Herrn abzugeben. Die Königin ging dann in dem Gemach mit Swedenborg etwas beiseite, wo er ihr ganz ins Geheim anvertraute, was er von dem Verstorbenen zu wissen bekommen hatte. Worauf die Königin erstaunte und sagte, es sei ganz unbegreiflich, da niemand in der Welt außer ihrem verstorbenen Bruder und ihr selbst das Geringste davon gewusst habe. Während des Reichstags zu Norrköping hatte Swedenborg mehrere Exemplare seiner Bücher in einer Kiste von England her einführen lassen, die den Zollverordnungen gemäß mit Beschlag belegt wurden, weil sie religiöse Irrlehren enthalten sollten. Swedenborg verlangte dann von einem Geistlichen, dem Bischof Filenius, dass er die Kiste freigeben lassen sollte, weil er, Swedenborg, die Bücher unter die Reichsstände verteilen wolle. Der Bischof gab Swedenborg seine Zusicherung deshalb, umarmte ihn und küsste ihn beim Abschied. Im geistlichen Stand aber war er einer der eifrigsten, die verlangten, dass man die Exemplare nicht freigebe. Gegen diesen Mann hegte Swedenborg nachher große Verachtung, nannte ihn immer einen Judas Iskariot, der seinen Freund mit Küssen verraten, und sagte, Er wäre mit einer aufrichtigen, abschlägigen Antwort mehr zufrieden gewesen als mit einem betrüglichen Versprechen. Swedenborg konnte auch nicht anderes, als gegen ein solches Benehmen zu eifern, da er dem Worte Gottes gemäß in seinem Leben und in allen seinen Schriften auf Wahrhaftigkeit und Redlichkeit bei den Menschen drang. Und dies aus dem Grunde, weil Gott zum Behufe der gegenseitigen Glückseligkeit der Menschen so befohlen hat. Er sagte auch:
Wer Lügen spricht, lügt auch in seinem Leben, und solches ist ein Abscheu vor Gott.
Während des Reichstags von 1769 hatten einige Mitglieder des geistlichen Standes einen listigen Anschlag wieder ihn in Anregung gebracht. Sie hatten nämlich die Absicht, ihn vor Gericht zu stellen und im ersten Verhör als einen durch religiöse Grübelei außer sich gekommenen und verrückt gewordenen zu erklären, der nicht ohne die größte Gefahr auf freiem Fuß sein könne, sondern in ein Irrenhaus gebracht werden müsste. Sobald ein gewisser Reichsrat, der Swedenborgs Freund war, diesen Anschlag erfuhr, schrieb er ihm einen Brief, in dem er die ganze Hinterlist aufdeckte und ihm riet, außer Landes zu reisen. Swedenborg wurde hierüber sehr betrübt, ging aber bald in seinen Garten, ließ sich da auf die Knie nieder und betete mit Tränen zu Gott und fragte, was er tun sollte. Da bekam er die tröstliche Versicherung, dass ihm kein Leid zugefügt werden sollte, was auch geschah, denn seine Feinde wagten nicht, ihre Verfolgung ins Werk zu setzen, da sie sich erinnerten, dass Swedenborg selbst Familienhaupt und mit den angesehensten Familien sowohl im Adelshause als im geistlichen Stand verwandt war. Diesen Bericht verdanke ich dem Herrn Agenten Seele hier in Stockholm, in dessen Haus Swedenborg sehr oft kam und ihm selbst die Sache erzählte. In Rücksicht dessen, was ich hier imstande war, über meinen Umgang mit dem ehrwürdigen Swedenborg aus meiner Erinnerung mitzuteilen, kann ich dem Leser mit aller Gewissheit versichern, dass es nach allen seinen Teilen wahr ist. Ich hätte es nicht schriftlich abgefasst, wenn nicht der zu Anfang dieser Anekdoten erwähnte Biedermann mich dazu aufgefordert und mir zu erkennen gegeben hätte, dass diese Anekdoten von einer Gesellschaft, die einige von Swedenborgs Schriften ins Französische zu übersetzen geschlossen hat, als Zeugnisse über die Persönlichkeit Swedenborgs für die Nachwelt gebraucht werden sollten. Aus Erfahrung weiß ich, dass in Swedenborgs Schriften nicht ein einziges Wort vorkommt, das den Menschen von der Ausübung des göttlichen Willens und von der aufrichtigen Liebe zum Nächsten abführte. Dagegen findet man darin ein ganz neues, den bekannten Hauptreligionen und allen ihren verschiedenen Parteien in manchem widersprechendes System, das jedoch darin mit jedem der übrigen zusammentrifft, dass es die Seligkeit oder Verdammnis in der Ewigkeit nach der Beschaffenheit unseres gegenwärtigen sittlichen Verhaltens bestimmt. Dies alles hat Swedenborg in seinen Schriften sattsam erwiesen. Und besonders gegen die verderbliche Lehre vom bloßen Glauben sehr geeifert. Verfolgen wir in der Kirchengeschichte die Spuren der Sektenstifter, so finden wir bald, dass alle Religionsparteien von wohlmeinenden Personen gestiftet, aber teils von bösen, teils von listigen Prälaten verunstaltet worden sind. Übrigens wünsche ich, dass kein Mensch Swedenborgs Schriften ohne Behutsamkeit lese und dass jeder bei seinem Glauben, der vielen in ihrer Jugend tief eingeprägt wird, und den nur wenige seiner Bekenner genauer prüfen, lieber bleibe, als dass er leichtsinnig und von blindem Eifer getrieben schmähe, was er nicht begreift. Solche Lästerer lesen die Propheten und die Offenbarung Johannes mit gleicher Verachtung wie die Schriften Swedenborgs, in denen alles sehr fasslich für Personen ist, die sich nicht auf Kosten der Wahrheit belustigen oder alles verwerfen, was nicht mit ihren vorgefassten Meinungen übereinstimmt. Stockholm, den 29. März 1782, Karl Robsam, Kämmerer bei der Bank in Stockholm.